Deutsche Welle. Bücherwelt.
Die Bücherwelt mit Ramon Garcia Ziemsen am Mikrofon. Herzlich willkommen. Er war Österreichs bestgehasster Autor, hat einen Eklat nach dem anderen provoziert, galt als Nestbeschmutzer und fehlt heute trotzdem in keinem gut sortierten Bücherregal. Thomas Bernhard. In der kommenden Woche wäre er 80 Jahre alt geworden. Dann reden wir über die Biografie eines großen deutschen Industriellen, der verehrt, aber auch angefeindet war und ein ungeheuer spannendes Leben geführt hat, der Gruppenmanager Berthold Beitz. Und wir widmen uns mal wieder der deutschen Sprache. Aufgegleist und ausgerollt mit solchen wunderbar schrecklichen Wörtern werfen Marketing-Experten um sich. Zunächst aber zu Thomas Bernhard. Sein Nachruhm ist riesengroß. Übrigens auch in Österreich. Und das, obwohl er testamentarisch jede weitere Aufführung seiner Stücke in Österreich verboten hat. Einer meiner Lieblingssätze, die ihn auch gut beschreiben, ist der: Wenn das Publikum keine Albträume hat, ist ihm sofort langweilig. Aber langweilig wurde es mit Bernhard nie. Das zeigt ein neues Buch über ihn, Stefan Bergholz, über dieses Buch und einen Autor, der es anderen, aber auch sich selbst, nicht leicht gemacht hat.
Im Grund schreibe ich ja nur aus dem Grund, weil vieles unangenehm ist. Wenn alles angenehm wäre, könnte ich ja wahrscheinlich überhaupt nichts schreiben. Würde niemand schreiben. Aus einem angenehmen Zustand heraus kann man ja nicht schreiben. Außerdem wäre man blöd, wenn man schreiben würde, wenn es angenehm wäre, weil man sich ja dem Angenehmen hingeben soll, nicht? Das muss man ja ausnützen.
Thomas Bernhard sprach, wie er schrieb. Und er schrieb, wie er sprach. Natürlich nicht wortwörtlich, denn gesprochen war es improvisiert, geschrieben, überarbeitet und gefeilt. Aber die Lust an melodischer, rhythmischer Sprache, das Vergnügen an treffenden, schlagenden Wortfindungen und die unbändige Wut gegen das kulturelle und politische Establishment finden sich sowohl in seinen schriftlichen wie in seinen mündlichen Äußerungen.
Er hat Feinde gesucht. Und zwar, damit er sich gegen die dazu anspornen kann, was zu tun. Es gibt sogar einen Satz von ihm, da fragt man ihn 1970 in einem Interview, als er den Büchnerpreis bekommt, was treibt sie eigentlich zum Schreiben? Und da stellt sich raus, ja, er ist der beste Feind seiner selbst. Er sagt nämlich, ich schreibe aus Opposition gegen mich selbst.
So deutet Raimund Fellinger, der Cheflektor von Suhrkamp und Mitherausgeber des Sammelbandes mit öffentlichen Stellungnahmen des Schriftstellers, den Antrieb von Thomas Bernhard. Man erfährt in diesem Sammelband, was für ein Literaturkenner der junge Bernhard mit Anfang 20 bereits war. Man erfährt, wer seine Vorbilder waren, woher er seine Anregungen bekam. Rimbaud, Knut Hamsun, Dostojewski sind drei Namen. Man bekommt einen Überblick über die Skandale, Provokationen, Prozesse, die gegen den Dichter geführt wurden. Und man erhält einen Eindruck vom Wahrheitsbegriff des Schriftstellers. Der Titel des Bandes, Der Wahrheit auf der Spur, ist einer Rede von 1967 entnommen.
Es ist die Wahrheit des Thomas Bernhard. Das meint aber in der Perspektive von Thomas Bernhard nicht eine subjektive Wahrheit, sondern meint eine künstlerische Wahrheit, eine objektive Wahrheit, eine Wahrheit, die sich im Kunstwerk und in der Darstellung darbietet. Er entstellt in seinen Büchern die schlechten Verhältnisse zur Wahrheit. Und von daher ist er der Wahrheit auf der Spur.
Interviews nahm Bernhard zum Anlass für köstliche Monologe. Gleichzeitig waren die öffentlichen Befragungen zumeist Höhepunkte seines Versteckspiels. Und was auch klar wird mit diesem Band: Die Publizistik Thomas Bernhards ist nicht von seinem literarischen Werk zu trennen. Es gibt Querverweise, Überschneidungen, Widersprüche. Man hört den Schriftsteller und zugleich seine Figuren. Eins ging ins andere über, aber niemand konnte sich sicher sein, wie es gerade gemeint war.
Er hat sich als Anarchist bezeichnet. Ich glaube kein Wort davon, dass er ein Anarchist war. Überhaupt nicht. Nein, eher, dass er ein Ordnungsfanatiker war. Anarchisten sind anders. Ich meine, nein. Also, wenn Anarchist jemand ist, der entweder gar keine hat oder seine Gewohnheiten ständig ändert, keinen Erwartungen entspricht, daran gemessen ist Thomas Bernhard ein zivilisierter, freundlicher, konservativer Mensch aus Oberösterreich. Er meinte natürlich, er sei ein Anarchist, aber hätte er gern gehabt, war er aber nicht.
Und sieht man dann seine entspannte Haltung bei den Interviews auf Mallorca 1981, die mittlerweile auch auf DVD bei Suhrkamp zu erhalten sind, wie er dort schmunzelnd auf seinen übergeschlagenen und wippenden Fuß deutet, wie er damit den Takt für seine Sprachmelodien schlägt, dann erkennt man, was bei Thomas Bernhard immer mitzudenken ist. Das Lächeln zwischen den Zeilen und der pure Spaß an der Polemik. Eine heute beinahe ausgestorbene Kunst.
Alles kommt auf die Perspektive an. Jeder hat eine andere, Gott sei Dank. Und selbst hat man immer die richtige. Auch wenn die anderen immer das Gegenteil behaupten, für einen selbst ist die eigene Perspektive immer die richtige. Nur machen an die anderen immer zweifeln, nicht? Und dann gibt man die eigene Perspektive auf und dann ist man erledigt. Zumindest in dem Fall, in dem man sie aufgegeben hat. Also wozu gibt man sie auf?
Tja, das war Thomas Bernhard. Der Wahrheit auf der Spur. Reden, Leser, Briefe, Artikel heißt das Buch über Thomas Bernhard, das jetzt beim Suhrkamp Verlag erschienen ist. Ja, es gibt sie oder es gab sie, das weiß ich manchmal nicht so genau. Industrielle, mächtige Wirtschaftskapitäne, die noch viel mehr waren als nur das. Förderer von Wissenschaft und Kunst, politisch und sozial engagiert. Einer von ihnen ist der frühere Manager der Firma Krupp, Berthold Beitz. Knapp 98 Jahre ist er mittlerweile alt und obwohl nicht immer unumstritten, hat er alle möglichen Orden erhalten und ist mit Ehrendoktorwürden versehen. Jetzt ist die erste autorisierte, das ist ganz wichtig, autorisierte Biografie erschienen. Cornelia Rabitz hat sie gelesen und erzählt uns von diesem ungewöhnlichen deutschen Leben.
Berthold Beitz ist Manager der deutschen Shell und erst 26 Jahre alt, als er 1939 nach Polen geschickt wird. Einsatz in der Ölindustrie. Das Nazireich führt einen brutalen Krieg. Es braucht den kostbaren Rohstoff, den es selbst nicht hat, der aber im von der Wehrmacht besetzten Gebiet vorhanden ist. Zwei Jahre später, als Hitlers Truppen tief in den Osten in die galizische Erdölregion vorstoßen, übernimmt Beitz die Leitung der Förderanlagen in Borislaw und die Verantwortung für 13.000 Arbeiter, viele davon Juden. Eine Entscheidung, die sein Leben prägen wird. In Borislaw erleben der junge Manager und seine Frau das Wüten von SS und Einsatzgruppen, die Zerstörung der jüdischen Kultur und den Völkermord aus nächster Nähe. Sie helfen, wo sie können. Hunderte Verfolgte werden von ihnen gerettet, von Beitz eigenhändig aus Güterwaggons geholt, mit lebenswichtigen Papieren, Werksausweisen, Arbeitsgenehmigungen versehen, mit Essen und Kleidung versorgt. Er war, so ein Überlebender später, ein Engel, der plötzlich in die Hölle kam. Die bescheidenen Retter indes haben selbst nie viel Aufheben von ihrer beherzten Tat gemacht. Jahrzehnte später, da ist Beitz schon von Israel als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet, sagt er anlässlich der Verleihung des Leo-Beck-Preises:
Gemeinsam mit meiner Frau habe ich in der Zeit des organisierten Mordens Menschen zu helfen versucht, die in den Augen eines verbrecherischen Regimes nicht als Menschen galten. Gegen diese Menschenverachtung haben wir uns aufgelehnt. Was wir tun konnten, um Menschen, jüdische und polnische Mitmenschen, von dem Schlimmsten zu bewahren, das ist gewiss nur unzulänglich gewesen. Wir waren keine Heldennaturen. Wir haben in jener Zeit auch unsere Ohnmacht gegenüber der braunen Gewalt schmerzhaft erlebt.
1952 lernt Beitz Alfred Krupp zu Bohlen und Halbach kennen und wird wenig später zum Generalbevollmächtigten des damals größten deutschen Industriekonzerns berufen. Ein Handschlag genügte, wie Biograf Joachim Käppner berichtet, um die Berufung des Außenseiters zu besiegeln und ein lebenslanges Vertrauensverhältnis zu begründen. Der charmante und elegante Beitz, Boulevardzeitungen rühmen ihn als Deutschlands attraktivsten Manager, der sowjetische Dichter Jewgeni Jewtuschenko als den schönsten Kapitalisten, den ich je sah. Beitz war fortan eine Schlüsselfigur des Konzerns. Er trug maßgeblich dazu bei, das Image des Unternehmens zu polieren, das als Waffenschmiede im Ersten und Zweiten Weltkrieg und wegen des Einsatzes von Zwangsarbeitern in Verruf geraten war. Als erstes Unternehmen zahlte Krupp Entschädigungen an ehemalige jüdische Sklavenarbeiter. Freiwillig. Und von Rüstungsprojekten wollte man in Essen fortan nichts mehr wissen. Beitz trägt die Botschaft um die Welt. Krupp ist kein Händler des Todes mehr, schreibt Biograf Käppner. Aus dem Essener Unternehmen wird ein weltweit agierender Koloss, ein Symbol des wirtschaftlichen Aufschwungs in der jungen Bundesrepublik. Umso schlimmer die Krise, die Krupp 1967 erfasst. Es wird nicht die letzte sein, aber sie führt zur Veränderung des Konzerns. Als Alfred Krupp 1967 stirbt, ist das Unternehmen in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt, das Familienvermögen in eine Stiftung überführt, Beitz, der Testamentsvollstrecker, wird 1970 Aufsichtsratsvorsitzender. Bis heute lenkt er als Kuratoriumsvorsitzender die Geschicke der Krupp-Stiftung, die Kultur, Kunst, Sport und Wissenschaft mit Millionenbeträgen fördert. Früh schon knüpft Berthold Beitz Kontakte in alle Welt, bahnt Geschäftsbeziehungen an, empfängt ausländische Staatsgäste, reist selbst nach Indien, Brasilien, Iran, nach China. Doch vor allem der Austausch mit dem Osten liegt ihm am Herzen. Beitz, der Mittler zwischen den Welten, ist in den 70ern aktiver Unterstützer der Ostpolitik von Bundeskanzler Willy Brandt, reist in den 80er Jahren wiederholt in die DDR, hilft bei humanitären Angelegenheiten und Familienzusammenführungen, unterstützt Kliniken und Kirchen, nicht zuletzt in seiner pommerschen Heimat. Joachim Käppner, der mit dem zurückgezogen lebenden Beitz eine Reihe von Interviews führen konnte und auch Zugang zum Archiv der Krupp-Stiftung hatte, schildert dieses Jahrhundertleben anschaulich, detailreich, gewürzt mit Anekdoten und mit einem journalistischen Gespür für Situationen und Menschen. Man merkt der Biografie an, dass sie von einem hohen Maß an Respekt und Sympathie für den Porträtierten geprägt ist. Anbiedernd ist sie trotzdem nirgends. Berthold Beitz hat sich, wie Käppner immer wieder betont, stets ein hohes Maß an innerer Unabhängigkeit bewahrt. Joachim Käppner schildert ihn als einen der letzten Vertreter einer fast verschwundenen Spezies. Einen in hohem Maße ethisch geprägten Unternehmer. Meilenweit entfernt von den heute üblichen Heuschrecken, Hedgefonds und Bonusjägern. Beitz, ein Repräsentant der guten, alten, sozialen Marktwirtschaft. Und so lautet denn der Schlusssatz des Buches zutreffend: Doch, einzelne Menschen können die Welt verändern. Jedenfalls ein Stück weit.
Tja, und das war ein Beitrag von Cornelia Rabitz. Joachim Käppner, Berthold Beitz, die Biografie ist im Berlin Verlag erschienen. Und wir reden jetzt mit einem Lyriker. Matthias Buth heißt er, 1951 geboren. Seine Gedichte sind in mehrere Sprachen übersetzt. Herr Buth, der Rhein zieht eine Serenade, so heißt Ihr neuer Gedichtband. Warum dieser Titel?
Die Serenade ist ein Musikstück und das verbindet sich mit dem Rhein, weil Musik sich manchmal auch wie ein Strom äußert. Und ich hatte in der Zeit mich intensiver mit Brahms befasst und die symphonischen Serenaden hat mich angesprochen und diesen Aspekt habe ich verbunden mit dem Rhein und mit dem Dom. Deshalb wollte ich diesen Grundsound, der vielleicht meine Lyrik auch durchzieht, ein bisschen konnotieren mit Musik und vielleicht so ein bisschen auch mit dem Begriff Serenade.
Ich glaube, wir sollten jetzt mal was hören. Und mein Verfahren wäre in dem Fall jetzt folgendes. Ich suche mir eins aus und Sie dürfen sich auch eins aussuchen.
Erotische und religiöse Texte verbinden sich. Ich denke, das erste Gedicht war ein Gebet. Und wir haben jetzt das Listjahr und das wird ja in der Musik von Franz Liszt ja auch sehr deutlich, dieser erotische und der religiöse Impetus. Und das ist bei mir auch ein bisschen ähnlich. Und dann habe ich mich getraut, eigentlich durch die Gedichte von Said, dem aus dem Iran kommenden Autor, der plötzlich Psalmen veröffentlicht. Der ist aber von der Grundstimmung her Moslem und ich bin das also weniger, ich bin eher Christ. Und da habe ich mich getraut, auch Psalmen zu schreiben. Und da sind 10 Psalmen entstanden. Und den 9. Psalm, den will ich Ihnen jetzt vorlesen.
Gerne.
Weil er eben auch genau das ausdrückt, was ich eingangs versucht habe darzustellen. Nein, nicht der Tod, nicht das Leben hinter dem Leben, nein, nicht erst im Verschwinden aus den Dingen. Schon jetzt ist er möglich, der Himmel. Dann, wenn du mit mir hinabsteigst in die innerste Mitte, ins Enge, ins Ich-Verlies, wenn du mich mitnimmst zu mir, zum Ausweglosen, zu den Verhören zwischen Fuß und Scheitel, zu den unauffindbaren Zeitzündern zwischen Silben und Blicken, hinab zum ratlosen Rufen. Dann werfen wir die Zeiten ab, die Fessel Hoffnung, und überfliegen gottweite Horizonte, alle Worte wärmen, die Ausgesprochenen und die Verschwiegenen, die Teilungen sind befreit von den Widersprüchen, vom Hin und Her, vom Abschied und nie. Dann sitzen wir uns gegenüber, Spiegel fern und unerreichbar nah, treffen uns auf geglückter Tangente und wissen weiter.
Es gibt ein Gedicht, das hat mir sehr gut gefallen, das heißt Japanische Kirsche. Und bevor Sie jetzt suchen, ich sage Ihnen, wo das in Ihrem Buch ist, das ist auf Seite 60. Und ist ein Gedicht, was ich mir auch nochmal wünschen würde, dass Sie das vortragen.
Japanische Kirsche für Alexander von Bormann, 1936 bis 2009. Wie auf einem Flamingobein blüht sie in sich hinein, auch in den Garten. Eine Einladung zum Tee, der Duft aufzieht mit unzähligen Fähnchen. Noch sind sie, als blieben sie weiß und immer. Wenn nach Tagen Birken ausstäuben, werden sie erröten und den Kammerton finden, auf den sich der Frühling einstimmt.
Herr Wuth, wenn wir mal grundsätzlich über Lyrik sprechen und über die Wahrnehmung von Lyrik hierzulande. Wir sind das Land der Denker und Dichter. Deutschland hatte großartige Lyriker. Trotzdem hat es Lyrik in der öffentlichen Wahrnehmung heutzutage, wenn man sich auch den Literaturbetrieb anguckt, schwer. Es gibt kaum Lyriker, um es mal so zu sagen, die von ihrer Lyrik leben können. Das ist in anderen Kulturen definitiv anders. Warum ist das so?
Naja, von Lyrik und von Literatur kann überhaupt keiner leben. Das sind keine Prozentzahl, 2 bis 3, 5%. Und erst nach einem längeren literarischen Leben kann ein Romanautor, wenn er denn erfolgreich ist wie Orteil oder andere, dann davon leben. Lyriker sowieso nicht. So, meine Lyrik hat den Vorteil oder den Nachteil, dass sie metaphorisch arbeitet. Man muss sich auf ein Bild einlassen. Das bedeutet aber Anstrengung. Geistige wie auch emotionale Anstrengung. Man muss sich auf einen Text also einlassen.
Aber warum ist, das ist ja eine spannende Sache und wir haben ja jetzt hier spannende Gedichte gehört und es geht um Ich-Findung und das ist ja das zentrale Thema vielleicht auch unserer Zeit. Wer sind wir eigentlich und wo gehören wir hin? Und trotzdem haben es Lyriker schwer. Woran liegt das?
Ja, Lyrik hat keinen Markt und Lyrik ist etwas Bizarres, Exotisches für die meisten. Fragen Sie doch Ihren Sender, wer liest denn da Gedichte? Die wenigsten. Und wenn, dann werden Sie überrascht sein, denn das sind meistens Leute, die nicht der deutschen Sprache primärmächtig sind, also die aus anderen Kulturräumen kommen, die vielleicht eher einen Blick auf Gedichte haben, ob das nur im Kosovo ist oder sonst wo. Nein, Gedichte haben zwar ein gewisses Revival gefunden durch die Anthologien von Karl Otto Conradi und durch diese große CD-Reihe Lauter Lyrik, aber...
Und auch auf einem ganz anderen Wege, den wir häufig ausblenden, das Thema Slam Poetry. Das heißt... Spontanlyrik, um es mal so zu sagen, auch das ist etwas, was ja durchaus eine Relevanz gewonnen hat.
Ja, ja, natürlich. Aber es ist alles Events. Mhm. Wer ein Buch liest, der muss sich mit sich selbst beschäftigen wollen. Also wer alles nur als Event präsentiert und als Show, wo man Leute runtermacht oder hofiert, so wie wir das hier im Fernsehen sehen, okay, das hat einen gewissen Charme. Die Slam-Poeten haben eine Menge zu bieten. Aber das Buch ist eine Konzeption und das Buch bedeutet, man muss sich auf den Autor und auf das Buch eigentlich einlassen und auch seine eigene Fähigkeit mitbringen, selber Autor zu sein. Denn der gute Leser lässt sich ja quasi von den Bildern des Gedichtbandes selbst zu eigenen Bildern evozieren und so kommt Autor und Leser in einer besonderen schönen Weise zusammen.
Der Rhein zieht eine Serenade, heißt Ihr Buch und ist im Verlag Ralf Liebe erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Zeitfenster unterbrechen. Zielführer angedacht. Schnäppchen. Finanzproduktrettungsschau. Auf jeden Fall einpflegen.
Okay.
Wortschau. Mit Burkhard Spinnen.
Tja, und in seiner Wortschau zeigt uns Burkhard Spinnen diesmal, dass die Verenglischung unserer Sprache nicht unbedingt überall Einzug halten muss.
Neulich war ich einmal überrascht. Für gewöhnlich erwarte ich, dass Projektmanager und Marketing-Experten vor modischen Anglizismen, nun sagen wir, nicht eben zurückschrecken. Eher ist das Gegenteil der Fall. Und um ganz ehrlich zu sein, manchmal möchte ich schreiend weglaufen, wenn mir der junge Mann mit der topmodischen Krawatte sein Commitment zur Street Credibility des Relaunchs irgendeines Schokoriegels versichert. Umso überraschter war ich, als ich zwei Vertreter dieser Zunft sagen hörte, dass sie ein Projekt aufgegleist und kurz darauf ausgerollt hätten. Voll krass, dachte ich mit der Stimme meines 16-jährigen Sohnes im Kopf. Dann entfernte ich mich unbemerkt, um hinter der nächsten Ecke mittels meines neuen Smartphones im Internet zu checken, ob die beiden Herren sich einer mainstreamigen Terminologie bedienten oder ob es sich bei ihnen um ewiggestrige Außenseiter handelte. Das Ergebnis war dann ziemlich eindeutig. Aufgleisen und Ausrollen, diese rein deutschen und damit im Marketingkontext gewissermaßen altertümlich, ja saurierhaft wirkenden Worte, gehören tatsächlich zum aktuellen Sprachgebrauch der Branche. Was damit gemeint ist, muss man nicht errätseln oder ergoogeln, es ergibt sich von selbst. Ein Projekt wird aufgegleist, damit es in Bewegung kommt, und ausgerollt, in etwa wie ein Plan oder wie ein Teppich, damit es sich in seinem ganzen Umfang präsentieren kann. Ist das nun die Wende? Vor ein paar Wochen hat Bahnchef Grube bereits angekündigt, den Sprachgebrauch der Deutschen Bahn einer kritischen Prüfung zu unterziehen, was natürlich heißt, auf überflüssige oder gar irreführende Anglizismen zu verzichten. War das vielleicht der Startschuss zu einer Treibjagd auf alle albernen und bösen Fremdwörter? Ich denke, nein. Solange die Globalisierung fortschreitet, weil so viele Menschen von ihr profitieren, solange wird auch die Tendenz zur Anglifizierung insbesondere der Fachsprachen anhalten. Aber ganz nett ist es schon, die Damen und Herren aus dem Marketing dabei zu beobachten, wie ihnen gelegentlich auch Sprachkunststücke auf heimischem Rasen gelingen. Für mich als Hörer, der ich nun einmal deutschsprachig aufgewachsen bin, blühen die deutschen Metaphern anders auf als die englischen. Beim Aufgleisen und Ausrollen habe ich spontan handgreiflichere und farbigere Bilder im Kopf als bei den entsprechenden Anglizismen. Mag sein, dass auch Aufgleisen und Ausrollen Jargonvokabeln sind, aber als schlichte muttersprachliche Metaphern stellen sie sich dem Sprachverstand des deutschen Zuhörers, statt ihn wie viele denglische Begriffe zu überrollen oder aus dem Gleis zu werfen. So, und da ich diese Kolumne gerade abschicken will, fällt mir doch jemand ins Wort und sagt, Ausrollen sei die Übersetzung des englischen Roll-out, das Markteinführung bedeute. Spielverderber.
Ja, und ein bekannter, berühmter österreichischer Spielverderber, Thomas Bernhard, den hatten wir ja schon in der Sendung. Und deshalb zum Schluss noch einmal Thomas Bernhard. Thomas Holzmann liest etwas aus einem Buch von Bernhard, Holzfällen, eine Erregung.
Während alle auf den Schauspieler warteten, der ihnen versprochen hatte, nach der Aufführung der Wildente gegen 23:30 zu ihrem Abendessen in die Gänzgasse zu kommen, beobachtete ich die Eheleute Auersberger genau von jenem Ohrensessel aus, in welchem ich in den frühen 50er Jahren beinahe täglich gesessen war, und dachte, dass es ein gravierender Fehler gewesen ist, die Einladung der Auersberger anzunehmen. 20 Jahre hatte ich die Auersberger nicht mehr gesehen, und ausgerechnet am Todestag unserer gemeinsamen Freundin Juana habe ich sie auf dem Graben getroffen, und ohne Umschweife habe ich ihre Einladung zu ihrem künstlerischen Abendessen, so die auersbergerischen Eheleute über ihr Nachtmahl, angenommen. 20 Jahre habe ich von den Eheleuten Auersberger nichts mehr wissen wollen, und 20 Jahre habe ich die Eheleute Auersberger nicht mehr gesehen. Und in diesen 20 Jahren hatten mir die Eheleute Auersberger allein bei Nennung ihres Namens durch Dritte Übelkeit verursacht, dachte ich auf dem Ohrensessel. 20 Jahre bin ich den Eheleuten Auersberger aus dem Weg gegangen. 20 Jahre habe ich sie nicht ein einziges Mal getroffen, und ausgerechnet jetzt habe ich ihnen auf dem Graben begegnen müssen, dachte ich. Dass es tatsächlich eine verheerende Dummheit gewesen ist, gerade an diesem Tag auf dem Graben zu gehen, und auch noch, wie es meine Gewohnheit geworden ist, allerdings seitdem ich aus London nach Wien zurückgekommen bin, auf dem Graben mehrere Male hin und her zu gehen, wo ich es mir hätte ausrechnen können, dass ich die Auersberger einmal treffen muss. Und nicht nur die Auersberger, sondern auch alle anderen von mir in den letzten Jahrzehnten gemiedenen Leute, mit welchem ich in den 50er Jahren einen intensiven, wie die Auersberger zu sagen pflegten, intensiven künstlerischen Verkehr gehabt habe, den ich aber schon vor einem Vierteljahrhundert aufgegeben habe, also genau zu dem Zeitpunkt, in welchem ich von den Auersberger weg nach London gegangen bin, weil ich mit allen diesen Wiener Leuten von damals gebrochen habe, wie gesagt wird, sie nicht mehr sehen und mit ihnen absolut nichts mehr zu tun haben wollte.
Ja, das war sie, die Welt der Bücher. Mein Name ist Ramon Garcia Ziemsen. Und damit Sie in Sachen Kultur und in Sachen Lesen natürlich auch auf dem Laufenden bleiben, können Sie uns im Internet besuchen. www.dw-world.de/kultur